Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Chile Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum richtet sich an reformierte Kirchgemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 11, Episode 1, Aufbrechen statt Erstarren mit der Cornelia Busenhalt.
In dieser 11. Staffel probieren wir mal etwas Neues. Wir reden wieder mit Gästen, aber das Mal kommen die Gäste aus Freikirchen. Wir wollen ihnen die Frage stellen, was kann die reformierte Kirche lernen von Freikirchen? Und wir glauben und wissen auch schon ein bisschen, dass da sehr viele spannende Gedanken und Beobachtungen dabei zusammenkommen. Anfangen tun wir die Staffel jetzt aber mit einem Vortrag von der Cornelia Busenhalt, wo sie an der Tagung vom Landeskirchenforum gehalten hat, am 25. Oktober 2025. Und der Vortrag, der hatte den Titel «Aufbrechen statt Erstarren – Kirche im Wandel der Zukunft». Die Cornelia Busenhalt ist seit 2019 Mitglied vom Kirchenrat der reformierten Kirche vom Kanton Schaffhausen und sie ist dort im Ressort der Kirchenentwicklung für das zuständig. Wie sie zu dem Amt als Kirchenrätin gekommen ist, das erzählt sie gerade als erstes in ihrem Vortrag.
Also guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Das Thema, das ich gewählt habe, heißt Aufbrechen statt Erstarren. Kirche im Wandel der Zukunft. Ja, geschätzte Damen und Herren, viele Wege führen nach Rom, wie man so schön sagt. Und ich kann sagen, viele Wege führen in ein Kirchenratsamt. Meine Wege waren alles andere als gewöhnlich. Über Jahre war ich engagiert, stark engagiert in Freiwilligenarbeit, in verschiedenen Kirchenarbeiten, also in der Kirchenlandschaft, aber auch in der Wirtschaft. Und doch, als ich das Referat Kirchenentwicklung in Schaffhausen übernahm, war ich in der Kantonalkirche eigentlich ein Nobody. Meine Motivation, Kirchenrätin zu werden, war kein Streben nach Macht oder Karriere. Ich habe mich selber gemeldet beim Kirchenrat, weil ich etwas für meine evangelisch-reformierte Kirche tun wollte. Und in dieser Kirche bin ich eigentlich seit Kindheit verwurzelt. Sie bedeutet mir sehr viel. Kirche ist für mich ein Ort der Geborgenheit, der Gemeinschaft, der Hoffnung und der Inspiration. Vor 7 Jahren begann also mein Weg in der Kirchenentwicklung in der Schaffhauser Kantonalkirche und ich freue mich, Sie mitzunehmen auf diesen spannenden Weg. Die biblische Geschichte der Emmaus-Jünger ist für mich ein sehr starkes Bild. 2 Jünger unterwegs, am Morgen nach der Kreuzigung Jesu. Alles ist weggebrochen und zutiefst sind sie verunsichert. Vielleicht sogar enttäuscht, kraftlos, ohne Perspektive. Wie geht es weiter? Ihr ganzes Leben steht in Frage. Und dennoch machen sie sich auf den Weg. Gegen ihre inneren Widerstände vielleicht, gegen ihre Angst, gegen ihre Hoffnungslosigkeit. Und wir? Heute? Ja. Verunsichert sind wir auch. Vieles bricht uns weg. Kirche kennt Situationen von Angst und Verunsicherung. Die Emmaus-Jünger gehen ihren Weg. Und was machen wir? Wir stehen da mit offenen Fragen angesichts von Mitgliederschwund, Pfarrmangel, fehlenden Freiwilligen. Dabei haben wir doch viel mehr Grund zur Zuversicht. Denn wir wissen, Jesus ist mit uns. Wir haben ihn nicht verloren. Die Emmaus-Jünger begegnen Christus in ihrer Mutlosigkeit und ihre Mutlosigkeit wandelt sich in Zuversicht. Auf ihre Fragen erhalten sie Antworten und neue Erkenntnisse. Das Gefühl der Verlassenheit wandelt sich durch die Tischgemeinschaft in Verbundenheit. Dieses ermutigende Bild, als ich 2019 begann, gab mir Rückhalt. Es zeigte mir auch eine spirituelle Wahrheit. Gott begleitet uns auch heute noch. Er wandelt Mutlosigkeit in Zuversicht, das im Bewusstsein der eigenen Grenzen und auch die Grenzen der Machbarkeit. In einer ähnlichen Situation hörte Josua das Wort: Sei mutig und entschlossen. Oder vielleicht mit einem Bild gesprochen: Lassen wir uns von der Last erdrücken. Oder kehren wir Gedanken und Glaubenssätze um und bauen wir an einem Fundament, das uns trägt. Diese Gedanken führten mich zum Titel Aufbrechen statt Erstarren. Den Mut haben, Kirche neu zu denken. Und zu diesem Referat, und das ist die Grundlage, habe ich mir zwei Leitfragen überlegt. Wie können Haltung und Glaubenskraft dazu beitragen, dass Menschen gemeinsam aufbrechen, statt eine Entwicklung zu blockieren? Was ist wichtiger für eine zukunftsfähige Kirchenentwicklung? Erst die gemeinsame Vision entwickeln oder zuerst die strukturelle Gestaltung zusammen mit der Basis, um der Basis Sicherheit zu geben? Gerne widme ich mich der ersten Leitfrage. Ich wage eine Definition. Glaubenskraft ist für mich die innere Stärke aus dem Vertrauen auf Gott. Sie trägt Veränderungsprozesse geistlich, nicht nur organisatorisch. Haltung beschreibt die innere Einstellung im Umgang mit Herausforderungen. Offen, vertrauensvoll, ängstlich. Haltung prägt Individuen, aber sie prägt auch die Kultur einer ganzen Kirche. Kirchenentwicklung ist ein dynamisches Miteinander, aber oft ein Blindflug. Das müssen wir uns bewusst sein. Wie lässt sich eine traditionsverbundene, verwurzelte Gemeinschaft für Aufbruch und Veränderung begeistern, ohne Widerstand zu erzeugen? Als Verantwortungsträgerin der Kirchenentwicklung musste ich zuerst das Vertrauen der Menschen gewinnen. Wer eine Aufgabe übernimmt, die weder definiert noch mit einem Ziel versehen ist, der weiß, das ist ein Blindflug und ich weiß gar nicht, wohin ich entwickeln soll, bringt sich vorwiegend ein mit der eigenen Persönlichkeit, den Erfahrungen, die er mitbringt, aus den Lebensprozessen und der eigenen Kompetenz. Um Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, benötigen wir nebst Professionalität aus meiner Sicht Folgendes. Wir brauchen Kompetenz und Professionalität, Demut aus Krisenerfahrungen. Und wir brauchen Liebe zu den Menschen und Bereitschaft zur Vergebung. Wir brauchen Großzügigkeit und wir brauchen Neugierde. Aber ganz wichtig ist eine realistische Selbsteinschätzung. Wir müssen führen können, aber wir müssen auch zurückstehen können. Strategien und Konzepte kamen später. Zuerst war beziehungsorientiertes Handeln gefordert. Zentral waren Präsenz in den Kirchgemeinden, Zuhören, transparente Informationen und ein professionelles, nachvollziehbares Vorgehen. Unsere wichtigste Botschaft war: Ihr habt Zeit, ihr habt Mitsprache. Gerne dazu ein Beispiel. Wir haben, um Zeit zu geben, von Anfang an in der Legislatur 2023 bis 2027 alle Pfarrstellen sichtiert, dass die Kirchgemeinde gewusst haben, es verändert sich in Bezug auf die Pfarrstellen nichts in dieser Legislatur. Und zum Thema Mitsprache: Wir haben regionale Resonanzforen, Zukunftstage zum Mitdenken und Mitdiskutieren geschaffen. Basisorientierte Haltung macht sich der Kirchenrat zur Aufgabe. Als Kollegialbehörde sind wir gemeinsam für unsere Führungskultur zuständig. Der gesamte Kirchenrat mündete also ein in eine neue Wertehaltung, ein neues Werteverständnis im Umgang mit unseren Kirchgemeinden. Das wurde in den letzten Jahren zu unserem USP als Kirchenrat. Sie werden sich fragen, wie die Behördenmitglieder, die Freiwilligen, diese Haltung gespürt haben. Als eine Kantonalkirche, als eine der wenigen Kantonalkirchen haben wir das Gotte-Götti-System. Das heißt, jeder Kirchenrat, jede Kirchenrätin hat 5 oder 6 Kirchgemeinden, für die sie zuständig ist. Wir versuchen einmal im Jahr einen Gottesdienst zu besuchen, eine Kirchenstandssitzung dabei zu sein und wir haben Mitarbeitergespräche mit unseren Pfarrpersonen eingeführt. Und wir haben ein klares Statement verfasst und haben zu unseren Kirchgemeinden gesagt, wir stehen dazu und sprechen uns aus für den Erhalt der kleinen Parochie einer kleinen Kirchgemeinde. Aber wir motivieren zur freiwilligen Kooperation und zu kirchgemeindeübergreifender Zusammenarbeit. Wir wollen keine Fusionen erzwingen. Mit Hilfe des Experimentierartikels in unserer Kirchenordnung haben wir Raum gefunden, Experimente zu starten und uns auch außerhalb der Kirchenordnung zu bewegen. Dazu später Beispiele. Der Kirchenrat arbeitet mit hohem Tempo. Und wir sind zügig unterwegs in den letzten 7 Jahren. Aber die Kirchgemeinden bestimmen ihr Tempo selbst. Das ist mir ganz wichtig. Nach wie vor gibt es auch bei uns und in unseren Kirchgemeinden Herausforderungen. Ich wäre nicht ehrlich, wenn ich das nicht sagen würde. Auch wir haben Konflikte. Wir haben Auseinandersetzungen. Wir brauchen Mediation. Aber dabei gibt es auch Führungsfehler des Kirchenrates. Aber wir haben gelernt, innerhalb des Gremiums mit unseren Schwächen umzugehen. Wir sind ehrlicher geworden. Wir sagen einander, wenn wir den Eindruck haben, dass wir uns nicht imstande fühlen für dieses oder jenes Gespräch. Wir unterstützen einander, sind gemeinsam unterwegs. Und das ist spürbar. Dieses Vertrauen und diese Verbundenheit innerhalb des Kirchenrates wurde wahrgenommen. In tiefer Dankbarkeit und auch Demut darf ich sagen, Widerstand ist bis heute in den letzten 7 Jahren gering gewesen. Das betone ich so, weil ich genau weiß aus der Wirtschaft, wie es sich anfühlt, wenn Führungskräfte oder Mitarbeitende in den Widerstand gehen. Oder wenn sie aus Resignation nur Dienst nach Vorschrift machen. Wenn dieser Fall eingetreten ist, meine Damen und Herren, dann haben wir bereits verloren. Das sind Wirtschaftserfahrungen, aber sie gelten auch für uns als Kirche. Denn wir sprechen von Menschen in Veränderungszeiten oder Veränderungsphasen und Prozessen und da reagiert Mensch eher sehr ähnlich. So auch die beiden Wirtschafts- und Change-Profis Klaus Doppler und Christoph Lauterburg schreiben in ihrem umfassenden Werk zum Change-Management, der Schlüssel zu lenkender Einflussnahme und zu echter Wirtschaftlichkeit in turbulenten Zeiten heißt Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Im Sommer gab es dafür ein sichtbares Zeichen in unserer Kantonalkirche. Ein Zeichen der Wertschätzung der Synodalen. Sie haben an der Sommersynode Geld gesammelt für uns als Kirchenrat, um uns eine Pause zu gönnen. Das hat uns tief bewegt und das gab es noch nie. Wir gönnten uns einen ganzen Tag auf der Reichenau und haben uns sehr gefreut darüber. Zur zweiten Frage. Vision oder Struktur zuerst? Ein großes Spannungsfeld. Aus der Theorie ist diese Frage schnell beantwortet. Es gibt ein eindeutiges Vorgehen, das empfohlen wird, wenn Kirchenentwicklung aus dem Blickwinkel der Organisationsentwicklung betrachtet wird. Gerne dazu ein Impuls aus dem TED-Talk von Simon Sinek. Sie kennen vielleicht den Golden Circle, Eindeutig ist die Botschaft, wir starten mit dem Why. Wir beginnen innen und überlegen uns, warum machen wir etwas? Warum wollen wir Kirche sein? Was für eine Kirche sollen wir sein, kommt später. Oder vielleicht mit einem Ihnen naheliegenderen Gedanken, mit dem Zitat: Wenn du ein Schiff bauen willst, lehre die Menschen die Sehnsucht nach dem Meer. Diese beiden Aussagen ernst zu nehmen, würde bedeuten, in den Menschen einer säkularen Gesellschaft die Sehnsucht nach dem Evangelium und damit verbunden nach einer lebendigen Kirche zu wecken. Und ich erlaube mir die Frage, versuchen wir das nicht schon seit einigen Jahrzehnten? Fühlen wir uns nicht gerade in dieser Aufgabe im Moment ziemlich überfordert? Uns allen ist klar, Sehnsucht und Weitblick als Kirche, eine Vision zu haben, ist Motivation und würde Nachhaltigkeit vielleicht ein Stück weit absichern. Was aber erwarten die leitenden Behörden an der Basis, die sich oftmals überfordert fühlen, weil ihnen Ressourcen wegbrechen und weil sich die ganze Last nur noch auf wenige Schultern verteilt, weil Freiwillige Unsummen von freiwilligen Stunden leisten? Sie erwarten Lösungen. Wir haben uns deshalb für einen Zwischenweg entschieden, denn die Realität drängte uns. Der Fachkräftemangel ist für uns alle in der Kirchenlandschaft ein Thema, aber bei uns in Schaffhausen werden bis 2027 zwei Drittel aller Pfarrpersonen pensioniert. Also wir standen vor großen Herausforderungen und wir konnten nicht warten. Wir wussten, da kommen große und viele Vakanzen auf uns zu und auch unsere Finanzen werden nicht stabil bleiben. Deshalb haben wir uns, und vielleicht jetzt etwas aus dem Zusammenhang genommen, aber mir gefällt das Wort oder die Botschaft von Zwingli, tut um Gottes Willen etwas Tapferes und handelt. Schon 2019 haben wir dieses Visionsbild des Gewächshauses geschaffen. Es war uns wichtig, da ein Bild ins Zentrum zu setzen. Ein Gewächshaus, das eine gute Struktur hat, das Vielfalt zeigt. Wir haben gesagt, wir wollen vital, bunt, stark und verbunden sein. Und auf diesem Gewächshaus haben wir ein Konzept aufgebaut. Und dieses Konzept hatte vier Themenbereiche: zukunftsfähige Strukturen, kontextsensibles Handeln, Weiterbildungen von Behörden und Freiwilligen, Förderung von Innovation und Zusammenarbeit und Sichtbarkeit. Wie haben wir das gemacht in diesen letzten vier Jahren? Wie haben wir das umgesetzt? In Bezug auf die Strukturen haben wir eine Kommission für Kirchenentwicklung gebildet. Wir haben eine Strukturkommission. Wir haben eine 50% Fachstelle, die uns zur Seite steht. Und wie erwähnt, wir haben die Pfarrstellen sistiert. Für den Kontext, das heißt den Kontext in der Kirchgemeinde zu spüren, zu realisieren, was brauchen wir denn überhaupt? Was brauchen unsere Leute in unserer Region, in unserer Kirchgemeinde? Haben wir zusammen mit dem Zentrum für Kirchenentwicklung eine Kontextanalyse erarbeitet. Wir haben einen Beraterpool eingerichtet und, ich komme gleich zum Beraterpool, und die Angebote waren: Beratung darf man in Anspruch nehmen für Profilschärfung, um zu wissen, für was steht unsere Kirchgemeinde, und wenn mit anderen Kirchgemeinden zusammengearbeitet werden möchte, dann wird man unterstützt. Das sind unsere vier Beratenden. Wir haben zwei Organisationsentwicklerinnen. Sie kommen nicht wirklich so aus dem Kirchenkontext, aber sie sind sehr gut ausgebildet und die beiden Herren sind Pfarrpersonen und haben Mediations- und Beraterausbildung, sind auch Dozenten. Es ist ein super Team und sie arbeiten dort, wo ich sie einsetzen werde oder jeweils einsetze. Ein Erfolgsrezept aus meiner Sicht: von Anfang an wurde der Prozess begleitet. Und weiter haben wir Events geschaffen. Wir haben Roundtables gemacht, Resonanzforen, Zukunftstage und wir haben ein Ernte-Event der Kirchenentwicklung, den wir immer im November feiern, um zu zeigen, was in der Kantonalkirche jetzt bereits an Innovationen läuft. Und wir haben Entwicklungsfonds, die für Gelder, für Projekte zu unterstützen. Wir haben unsere Webseite, halten Sie à jour, und wir versuchen immer wieder auch in den Medien präsent zu sein. Aber wichtig war uns von Anfang an, wir wollen Pioniere fördern. Das alles, was Sie jetzt sehen, das haben wir in den ersten 4 Jahren entwickelt. Das war die Grundlage und dieses Fundament, von dem ich gesprochen habe, von unserem Projekt Kirche für Morgen, das ich Ihnen jetzt vorstellen werde. Es ist mir wichtig, dem Ausdruck zu geben. Kirche für Morgen ist jetzt oftmals auch in anderen Kantonalkirchen ein Thema. Aber Kirche für Morgen und eine solche Reform, die wir jetzt vorhaben, die braucht ein Fundament. Und das baut auf Vertrauen, auf Nähe, die Personen mitzunehmen, sie zu integrieren. Ich wechsle jetzt die Farbe, denn Kirche für Morgen hat ein anderes CI, nämlich grün. Kirche für Morgen baut auf und stützt sich auf das Prinzip der 4-Ämter-Lehre des Allgemeinen und auf dem allgemeinen Priestertum sowie auf Calvins Ämter-Lehre, habe ich schon gesagt. Pfarrer, Älteste, Diakone, Lehrer. Das Zusammenspiel und die gegenseitige Ergänzung dieser verschiedenen Berufe unter dieser Dienste könnte ein Weg sein, war für uns klar. Es könnte für uns ein Modell sein. Was bringt uns dieses Modell? Die kirchlichen Berufe, das ist wichtig, sind gleichgewertet. Die Zukunft entsteht durch Teamarbeit und multiprofessionelle Teams. Und unsere Situation, wie ich sie vorher geschildert habe, die braucht eine tragfähige Lösung. Und deshalb haben wir uns entschieden für eine freiwillige Reform Kirche für Morgen. Kirche für Morgen besteht aus dem Zusammenspiel aller kirchlichen Dienste. Sie haben es richtig registriert. Wir sprechen heute nicht mehr von Ämtern, sondern von Diensten. Wir verstehen Kirche für Morgen als Dienstgemeinschaft. So wie wir es auch im Kirchenrat machen. Wir dienen einander auch in einer Kirchgemeinde. Das ist nichts Neues, werden Sie denken, wenn Sie auf diese Berufsgruppen schauen. Alles, was Sie dunkelgrün sehen, das ist das, was es braucht. Freiwilligen Engagement, Messmerdienst, Administration, Behörden. Es ist ganz wichtig. Und zusammen mit den Berufsgruppen, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, werden wir eine Kirchgemeinde oder kirchgemeindeübergreifend arbeiten. Und in dem Modell Kirche für Morgen geht es darum, dass pfarramtliche Aufgaben verteilt werden auf diese Berufe. Koordination ist für uns ein neues Berufsfeld. Pfarrdienst, Katechetik, Sozialdiakonie und Prädikantendienst. Aus diesen Überlegungen ist das Mischpult-Modell entstanden. Mischpult bedeutet, Kirchgemeinden können ihre Berufsgruppen in Eigenverantwortung selber wählen und kombinieren. Das heißt, sie entscheiden, wie viel Prozent setzen wir rein für Katechetik, wie viel Prozent für Prädikantendienst, wie viel Prozent übergeben wir einer Koordination. Ich mache da noch Beispiele. Aber ein Grundprinzip muss erhalten bleiben. Und zwar das Basispfarramt. 25% der Stellenprozente einer Kirchgemeinde müssen von Pfarrpersonen übernommen werden. Eine solche Idee wie das Mischpult muss breit abgestützt sein. Wir wissen zwar, es hat eine größtmöglichste Flexibilität. Wir wissen, dass kirchgemeindeübergreifende Zusammenarbeit ganz wichtig ist, weil eine Kirchgemeinde allein kann das nicht stemmen. Sie müssen das zusammentun. Und wie erwähnt, Sie haben ja ein Stellendekret und nicht mehr ein Pfarrstellendekret, sondern ein Stellendekret für alle Berufsgruppen, die Sie einteilen können. Wenn wir solche Ideen haben und solche Ideen mit den Mitgliederkirchen erarbeiten wollen, dann braucht es das, dass sie mit uns unterwegs sind. Wir haben deshalb an der Synode 2023 aufgerufen und gefragt, wer will mit uns diese Berufsgruppen erarbeiten und darüber sich Gedanken machen, welche pfarramtlichen Aufgaben von ihnen übernommen werden können. Wir haben dort schon die Personen eingebaut oder mit einbezogen. So haben wir das auch gemacht mit 30 bis 40 Personen. Weiter ging es dann, dass wir Resonanzforen gemacht haben in 3 unterschiedlichen Regionen in unserem Kanton. Und da konnten die Leute mitarbeiten, mitdenken, mitdiskutieren, sich auch einbringen. Und all ihre Voten wurden aufgenommen an einem Zukunftstag, den wir im letzten Mai hatten. Und wo wir auch das, was sie einbringen wollten, wieder gespiegelt haben. All das und dieses Mischpultmodell wird jetzt am 19. November, und wir sind gespannt, vor die Synode kommen und wir erwarten eine Grundsatzentscheidung. Ein positiver Synodenentscheid setzt frei, dass wir an diesem Modell weiterarbeiten, dass wir es im Detail ausarbeiten werden und alles für die definitive Implementierung vorbereiten. Parallel dazu laufen aber schon verschiedene Erprobungsräume. Und jetzt komme ich zu den Beispielen, zu den Berufsgruppen. Was machen jetzt diese einzelnen Berufsgruppen? Ich gehe nicht lange darauf ein, sie wissen, was Pfarrpersonen machen. Aber neu ist es ganz wichtig, dass sie Netzwerkarbeit machen und dass sie vor allem wieder ihrem Ursprungsthema der theologischen Unterweisung nachgehen. Sie können sich vorstellen, dass die Pfarrpersonen am Anfang skeptisch waren und nicht sehr begeistert, als sie merkten, Teile unserer Aufgaben wollen sie jetzt einfach auf andere Personen verteilen. Und natürlich fürchteten sie sich um ihren Berufsstand. Aber wir möchten eigentlich gerne, dass die Pfarrpersonen wieder die Chance haben, sich ihrem ursprünglichen Auftrag auch zu widmen und dafür Zeit haben. Viele Pfarrpersonen schreiben Protokolle, führen Mitgliederdateien und sind oftmals an Sitzungen. Aber eigentlich wäre es doch wichtig, dass sie wieder auf ihr Kerngeschäft sich besinnen könnten. Wir sind jetzt, 100 Pfarrpersonen wagen jetzt schon Möglichkeiten. Wir haben eine Pfarrperson gehabt, die hat in den letzten 2 Jahren eine Kirchgemeinde übergreifendes Pfarramt geführt. Und so haben auch die beiden Kirchenstände alle Sitzungen zusammengelegt, obwohl sie sich nicht in irgendeiner gesetzlichen Form verbunden haben. Das geschah rein auf freiwilliger und Vertrauensbasis. 2 Pfarrpersonen wagen jetzt den ersten Schritt, indem sie ab 2026 zu je 30 oder 40% in einer Landkirchgemeinde arbeiten und zusätzlich in einer Stadtkirchgemeinde. Das heißt, wir überwinden dort auch Stadt-Land-Graben. Und diese beiden Pfarrpersonen, die anfänglich nicht wirklich begeistert waren von diesem Modell, wagen es trotzdem jetzt, diesen Schritt und das auszuprobieren. Und eine Pfarrperson hat mir gesagt, dann kann ich ja in der Stadtgemeinde ausschließlich Erwachsenenbildung machen, weil in der Landgemeinde mache ich das und das. Und plötzlich haben sie gespürt, das könnte auch für uns eine Chance sein, dass das, was ich bisher noch nicht gemacht habe, kann ich plötzlich in einer anderen Gemeinde leben. Und wir wünschen uns natürlich dieses Kirchgemeindeübergreifende ganz stark. Eine Pfarrperson hat mich angerufen und hat gesagt, ich möchte gerne etwas reduzieren und damit Pfarrstellen freispielen für eine andere Berufsgruppe. Sie merken, die Leute denken mit und kommen langsam, aber sicher in dieses System hinein. Wir haben zudem den Prädikantendienst. Bis jetzt haben Prädikanten bei uns nur das sind Laienprediger, nur Altersheimandachten und Gottesdienste machen dürfen. Das wollen wir stark erweitern. Kleine Kirchgemeinden stellen sich darauf ein, dass sie vielleicht keine Pfarrpersonen mehr vor Ort haben werden. Und so gibt jetzt die Vakanz einer kleinen Kirchgemeinde die Chance, einmal auszuprobieren, wie das ist, wenn sie vor Ort eine Predikantin haben. 50% stellen sie in der Vakanzzeit diese Predikantin an und 25% oder 20% übernimmt jetzt eine Pfarrperson. Das ist ein Versuch. Wir wissen noch nicht genau, ob es funktioniert. Aber es könnte ein Weg sein, dass es in einer kleinen Kirchgemeinde nicht mehr die Pfarrperson vor Ort ist, sondern jemand anders Ansprechperson ist. Ich bin gespannt. Der sozialdiakonische Dienst bleibt gleich. Was uns wichtig wäre, wäre, dass sie Unterricht geben könnten, Gottesdienste und Ritualbegleitungen machen könnten. Oder wir haben jetzt noch eine ganz andere Situation. Wir haben eine Sozialdiakonin, die sehr gut ausgebildet ist, die jetzt einen Anteil in der Gemeinde als Sozialdiakonin arbeitet und sie ist zusätzlich auch noch als Spitalseelsorgerin tätig. Das erlaubt unsere Kirchenordnung. Eine ganz gute, aber auch für uns neue Kombination. Beim katechetischen Dienst, das ist etwas, das wir sehr ausbauen wollen. Das ist uns wichtig, weil wir glauben, dass es Familienarbeit braucht. Und zum Fünftklassunterricht komme ich gleich noch. Wir können uns vorstellen, oder wir sind schon dran, dass Katechetinnen im Fünftklassunterricht geben können. Eine Katechetin hat bereits begonnen und sie hatte 18 Kinder. Und wir haben gemerkt, das ist etwas viel und haben ihr spontan eine Klassenassistenz erlaubt und merken jetzt, dass die Klassenassistentin sagt, ja, jetzt habe ich die Möglichkeit zu schnuppern und einmal dabei zu sein, zu unterstützen und vielleicht ist auch das für mich ein Weg. Und so, vielleicht spüren Sie das, versuchen wir mit Möglichkeiten, mit Offenheit, auch Chancen zu erzeugen, dass Leute, die vielleicht eben bis jetzt noch gar nicht so nah an der Kirche dran sind, hineinfinden durch Schnuppern, durch Begegnung und dann aber vielleicht auch eine Ausbildung wagen. Das ist für uns eigentlich Freiwilligenförderung in diese Dienste hinein. Ganz stark spüren wir das beim Koordinationsdienst, das es vorher noch gar nicht gab. Koordinatorinnen oder Koordinatoren werden in Zukunft die ganze Planungsarbeit machen, vielleicht sogar auch die ganze Jahresplanung. Sie werden sicher sich vernetzen innerhalb der Gemeinde, auch mit politischen Gemeinden und Vereinen, aber auch mit anderen Kirchgemeinden. Wir können uns auch vorstellen, dass Koordinatorinnen oder Koordinatoren für 2 oder 3 Kirchgemeinden arbeiten und diese so miteinander vernetzen. Sie werden Öffentlichkeitsarbeit machen, Website betreuen, Gemeindebriefe schreiben oder was auch immer das es braucht. Und Sie werden, wenn Sie vor Ort sind, auch mit Freiwilligen arbeiten, diese begleiten und fördern und innovative Projekte unterstützen. Wir haben einen Pilotversuch gemacht in dieser kirchgemeindeübergreifenden, mit dem kirchgemeindeübergreifenden Pfarramt, weil wir wussten, wir brauchen auch in der kleineren dieser beiden Kirchgemeinden jemand vor Ort. Und dort hat die Co-Präsidentin des Kirchenstandes, diese Koordinationsaufgabe übernommen. Und das erweist sich heute als Erfolgsmodell. Sie managt die Einsätze, sie schaut, dass beide Kirchgemeinden auch am Ball bleiben und auch informiert werden. Und das ist sehr wertvoll. Was wir aber auch gespürt haben, ist, dass Menschen, die von außen in so eine Koordinationsaufgabe kommen, sind vielleicht nicht sehr theologisch gebildet oder haben nicht so einen theologischen Bezug. Wenn Sie jetzt eine Jahresplanung eines Kirchenjahres machen müssen, dann sind Sie hoch herausgefordert. Und wir sind jetzt zusammen, darf ich sagen, mit dem Reusshaus im Kontakt und versuchen auch dort jetzt eine Weiterbildung zu machen oder zu evaluieren, damit solche Personen auch wirklich unterwiesen werden, einen Bezug bekommen. Was braucht es denn? Warum gehören diese und jene Gottesdienste ins Kirchenjahr? Warum sind sie wichtig? Das spüren wir, weil wir gehen und tun, weil wir bereits Erfahrungen machen. Sie realisieren, Vakanzen sind für uns deshalb keine Katastrophen, sondern Lernfelder und Chancen, neue Wege hin zum Mischpult und das auszuprobieren. Da bauen sich Ängste ab, da gibt es Erfahrungen, die wir später auswerten können. Kirche für Morgen hat große Chancen, aber auch Aufgaben. Wir werden jetzt versuchen, die Substitution, die wir bis jetzt schon hatten, 25% von pfarramtlichen Aufgaben konnten schon übergeben werden, dass das 50% sein kann, bis wir das Modell Kirche für Morgen einführen. Vakanzen sind Mischpult-Erprobungsräume. Und weil das so intensiv ist, haben wir die Beratung der ganzen Vakanzen aller Kirchgemeinden im Kanton jetzt auf eine Person, auf mich übertragen, so dass die Kirchgemeinden immer mit mir im Kontakt sein können und nachfragen. Ich weiß, wo was geschieht und wo welche Erprobungen schon geschehen sind und so können wir sie vernetzen und sie können voneinander lernen. Aber wir haben auch gemerkt, jetzt in diesem Ganzen, da gibt es noch einiges an Prozesse zu optimieren. Gerade auch bei uns, wir haben plötzlich viel mehr Anstellungen. Wir müssen uns wirklich dahinter klemmen, dass wir das noch hinkriegen. Und wir begleiten nach wie vor Pilotprojekte. Weitere Aufgaben nach der Grundsatzentscheidung werden sein, Aus- und Weiterbildungen zu kreieren. Wir sind mit Bildungsstätten in Kontakt. Wir wollen unser Beratungsangebot erweitern. Wir müssen alle rechtlichen Grundlagen auch noch erarbeiten und dazu die ersten Berichte, die wir aus den Pilotprojekten haben. Wir brauchen diese Erkenntnis, auch diese Learnings. Und ganz wichtig, ich möchte mich noch bis 2027 auf diesen Findungsprozess, auf das gemeinsame Why einstellen. Kirche für Morgen ist eine Reformbewegung, die sich als Ermöglichungsmodell versteht und nicht als aufgezwungene Reform. Strukturen sollen Leben ermöglichen und nicht verhindern. Kirchgemeinden bestimmen ihr eigenes Tempo selbst. Und Kooperationen entstehen nicht nur aus Notwendigkeit, sondern auch aus Überzeugung. Ist dieses Kirchenmodell auch übertragbar auf andere Kantonalkirchen? Kann es auch dort Wirkung entfalten? Wir müssen zugeben, wir sind eine kleine Kantonalkirche. Wir haben 26.000 Mitglieder. Die kleinste Kirchgemeinde hat 160 Mitglieder. So oder so ist der direkte Kontakt zu den Kirchgemeinden wichtig. Und es stimmt, es hat wesentlich zum Erfolg bis heute beigetragen. Das Gewächshaus trägt auch in der Kirche für Morgen. Stück für Stück gewinnt es an Stabilität. Kirchgemeinden werden aktiv unterstützt. Wer sich nicht bewegen will, der darf bleiben, solange es funktioniert. Mitarbeitende und interessierte Freiwillige haben Zugang zu Informationen, können mitreden und sind in Erprobungsräumen aktiv. Vielfalt ist erlaubt und erwünscht. Es wird gesägt, gepflegt, geerntet, aber auch entfernt. Gerne noch die drei Thesen zum Schluss. Haltung und Glaubenskraft, gepaart mit Demut, Vertrauensbildung und glaubwürdigem Handeln bilden die Basis, damit die Menschen gemeinsam aufbrechen, auch wenn das Ziel noch nicht klar ist. Akute Herausforderungen erfordern manchmal unkonventionelle Wege, damit Strukturen Sicherheit geben, Prozesse begleitet werden können. Not treibt an und öffnet für Lösungen. Sie darf aber nicht Dauerzustand bleiben. Keine Prädizite schaffen und empfundene Ungerechtigkeiten. Eine zukunftsfähige Kirche braucht ein gemeinsames Why. Eine mit Sorgfalt entwickelte Sehnsucht, wie wir Kirche in der Diaspora sein wollen. Die Emmaus-Jünger haben es erlebt. Aus Mutlosigkeit wird Zuversicht, wenn Christus mitgeht. Genau darin liegt unsere Hoffnung, als Kirche heute. Wir müssen nicht alles wissen. Wir müssen auch nicht alles können. Wir müssen auch nicht alles absichern. Aber wir dürfen mutig aufbrechen im Vertrauen, dass Gott uns begleitet, verwandelt, und führt. Und so schließe ich mit einem persönlichen Gedanken: Im gemeinsamen Aufbrechen und Vertrauen auf Gott wird Kirche für morgen zur Kirche aus Glauben. Vielen Dank.
Wir sind zurück im Studio. Lukas, was hast du mitgenommen aus diesem Vortrag?
Also ich muss vielleicht vorausschicken, ich bin natürlich ein bisschen befangen, oder? Cornelia Busenhardt ist ein Kirchenrat von der Kirche, wo ich seit bald 25 Jahren arbeite. Und ich schätze ihre Arbeit wahnsinnig. Ich finde das super. Zum Beispiel als Ortspfarrer um Land schätze ich das natürlich wahnsinnig, das, was sie erzählt hat und was sie auch auslebt, der ganze Kirchenrat, dass sie Vertrauen wollen schaffen, dass Vertrauen das Zentrale ist und dass sie wollen noch sein bei der Kirchgemeinde. Es ist zwar nicht für meine Kirchgemeinde, Löningen unbedingt zuständig, aber auch der Kirchenrat, der für uns zuständig ist, der macht das tiptop wirklich. Und das, glaube ich, ist einfach grossartig, das Vertrauen zu spüren, auch so auf dem Land zu spüren, wir sind als Kirchgemeinde wichtig für einen Kirchenrat, für die Kantonalkirche, dass sie wollen die Kirchgemeinde stärken, das finde ich einfach grossartig. Das Zweite, was ich mitgenommen habe, ist ja schon etwas, wo man auch unter den Kollegen in meiner Kantonalkirche hört, ja, jetzt soll mit dem Mischpult, dann sind wir ja gar nicht Pfarrer, sondern irgendwie ein Coach oder so Sachen. Und dass sie dort hingeht und sagt, ja, ja, aber wenn man dann mit dem Mischpultmodell schafft, dann tut sich die Rolle von der Pfarrerin, vom Pfarrer wandeln, aber eigentlich ist es eine Rückkehr zu dem, was ursprünglich zum Pfarramt gehört hat, nämlich theologische Bildung. Natürlich jetzt in Zukunft wahrscheinlich weniger am Sonntag von der Kanzel quasi, wenn man das mal so ausdrücken, aber wenn wir die Gemeinde stärken, und das ist ja ein Grundprinzip von der Kirchenentwicklung und vom Gemeindebau überhaupt, wenn wir die Gemeinde stärken, dann machen wir eben theologische Arbeit. Das ist ja das, wo wir als Pfarrerinnen und Pfarrer angestellt sind und ausgebildet sind. Und das sollen wir auch hier einbringen. Also im Grunde genommen ist es schon so, das ist ein Kernauftrag oder durch Kernauftrag vielleicht sogar, neben dem, dass wir einfach Leute ermutigen und aufbauen, dass wir für die theologische Bildung dann von den Leuten zuständig sind in unserer Kirchgemeinde. Was hast du mitgenommen, Anna?
Also ich glaube, das Erste, was mir geblieben ist, ist, dass die Kantonalkirche Schaffhausen schon sehr sympathisch tönt. Und ich habe gehört, dass die recht viele freie Pfarrstellen hat oder wird haben in Zukunft. Von dem her, alle, die da zuhören, gerichtet, ich glaube, das ist eine gute Arbeitgeberin dort. Genau. Aber sonst inhaltlich, also ich habe wirklich das Mischpultmodell eigentlich sehr spannend gefunden. Einfach so, dass zu merken, es wird noch mal ein bisschen neu gedacht. Oder ich glaube, es ermöglicht, dass die Aufgaben vielleicht noch mal ein bisschen besser auf Personen zugeschnitten werden und man nicht in alten Berufsbildern hängt, sondern irgendwie einfach noch mal ein bisschen neu denken und kann schauen, was haben wir für Leute herum und wer kann welche Aufgabe übernehmen, welche Aufgabe passt wirklich zu wem. Ein bisschen unabhängiger von der bisherigen Berufsgruppe. Und einfach auch so ein bisschen die Grundhaltung hat mich fasziniert von der Cornelia, so dass sagen, hey, wir haben jetzt viele Vakanzen und wir nutzen das jetzt gerade als Chance, um das Modell auszuprobieren. Und zwar nicht einfach ein, sozusagen ein Notfallkonzept von, oh, das müssen wir jetzt machen, solange man niemand hat, sondern wirklich etwas, das langfristig funktionieren kann und wo ein nachhaltiges Modell ist. Also das finde ich wirklich mega, mega einen guten Ansatz. Gut. Dann bleibt uns jetzt noch ein bisschen ein Teaser zu machen für die Staffel, die kommt, weil ich glaube, die wird wirklich sehr spannend. Wir haben da interessante Leute, die auch nochmal so ein bisschen eine Aussenperspektive haben auf die reformierte Kirche und gleichzeitig ja aus ihrem Kontext, wo sie auch Kirche leben, einfach in der freikirchlichen Form, viele Sachen haben, die sie uns erzählen, wo wir als Reformierte etwas können davon lernen.
Ja, genau. Also, dann ist das jetzt also mal heute gewesen. von der Staffel 11, Episode 1 von «Aufwärts stolpern», ein Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.